NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Juni 1941. Der Todestag des Neurologen und Psychiaters Hans Berger.
Dunkelkammer der psychiatrischen Klinik in Jena. Doppeltüren schließen den Raum schalldicht von der Umwelt ab. Eine bahnbrechende Erfindung soll ausprobiert werden, die Professor Hans Berger, dem Direktor der Klinik, gelungen ist. Es handelt sich um die Aufzeichnung von Gedanken in Gestalt einer Zickzackkurve, um die elektrische Schrift eines Menschenhirns.
Eine Sensation für die Zeitungsleser im August 1930, die Kurve der Hirnströme, das Elektroenzephalogramm, kurz EEG.
Heute sind es noch Geheimzeichen. Morgen wird man vielleicht Geistes- oder Hirnerkrankungen aus ihnen erkennen und übermorgen sich gar schon Briefe in Hirnschrift schreiben.
Der 57-jährige Hans Berger wird solche Zukunftsvisionen mit gemischten Gefühlen gelesen haben, suchte er doch tatsächlich Indizien für Gedankenübertragung, für Telepathie. Nur, wie kommt ein gestandener Psychiatrieprofessor und Klinikchef zur Parapsychologie? In einer kleinen Schrift aus dem Jahr 1940 verrät Berger sein Initiationserlebnis.
Als 19-jähriger Student bin ich bei einer militärischen Übung in Würzburg schwer verunglückt und mit knapper Not einem sicheren Tode entgangen. Ich stürzte mit dem Pferd und kam unter das Rad eines Geschützes zu liegen. Im letzten Augenblick hielt das mit 6 Pferden bespannte Geschütz an.
Dieser Moment der Todesangst im Jahr 1892 wird zum Schlüsselereignis seines Lebens.
Am Abend desselben Tages erhielt ich von meinem Vater eine telegrafische Anfrage, wie es mir gehe. Meine älteste Schwester hatte plötzlich meinen Eltern gegenüber behauptet, sie wisse bestimmt, dass mir ein Unglück zugestoßen sei. Das ist spontane Gedankenübertragung, bei der ich als Sender und die mir nahestehende Schwester als Empfänger tätig war.
Eine scheinbar naheliegende Idee. Hatte man doch wenige Jahre zuvor die elektromagnetischen Wellen entdeckt, mit einem Sender und einem Empfangsgerät. Nur Hans Berger hat seine Geschichte erst 50 Jahre später aufgeschrieben. Deshalb ist Professor Heiner Fangerau, Medizinhistoriker an der Universität Düsseldorf, skeptisch.
Viele Forscher erfinden die eine große Erweckungsgeschichte, die dann eine eigene Forschung inspiriert hat. Seine Kernidee war tatsächlich die Suche danach, wie das Hirn vielleicht kommunizieren kann mit anderen Gehirnen. Er hat auch danach gesucht, ob man in der Gehirnaktivität etwas finden kann, elektrisch, das hilft, das Denken eines Menschen zu verstehen.
Gibt es Telegrafie mit Gehirnwellen? Kann man dem Menschen beim Denken zusehen? Wie entsteht überhaupt aus Gehirnmaterie der immaterielle Geist?
Diese Forschung selbst passt wunderbar ins ausgehende 19. und frühe 20. Jahrhundert, in dem man versucht hat, physikalische und chemische Grundlagen des Körpers, der Physiologie zu finden. Und in den 10er und 20er Jahren des 20. Jahrhunderts spielte die Suche nach Elektrizität oder mit Elektrizität etwas im Körper zu finden eine ganz große Rolle. Und es fast in der Luft lag, auch am Gehirn den Versuch zu machen, ob dort in den Zellen nicht eine elektrische Entladung stattfindet.
Hans Berger wird 1873 als Sohn eines Arztes und Enkel des Dichters und Orientalisten Friedrich Rückert im oberfränkischen Coburg geboren. Er wuchs im ungebrochenen Fortschrittsglauben an Naturwissenschaft und Technik auf. Nach dem Abitur beginnt der junge Mann zunächst ein Astronomiestudium, verliert aber bald die Lust und wechselt nach dem Wehrdienst und jenem Erweckungserlebnis zur Medizin, promoviert und habilitiert sich 1901 an der Psychiatrischen Klinik in Jena. Professor Gerion Fink, Direktor der Neurologischen Klinik an der Universität Köln.
Er hat sich konzentriert auf die Fragestellung, lässt sich die elektrische Aktivität, die für die Übertragung dann notwendig ist, lässt sich das abgreifen im wahrsten Sinne des Wortes? Kann man das messen um dann daraus natürlich Rückschlüsse auf die seelischen Vorgänge und das Denken ziehen zu können.
Berger sucht nach der Quelle im Gehirn, die psychische, geistige Vorgänge speist und Gedankenübertragung erlaubt.
Berger hatte dann als erstes die Möglichkeit, bei Patienten, die einen neurochirurgischen Eingriff haben, durch ein Bohrloch direkt an die Hirnrinde unseres Gehirns heranzukommen. In der Hirnrinde sitzen die Nervenzellen. Und dann von dieser Hirnrinde hat er versucht abzuleiten, elektrische Aktivität. Das ist damals völlig neu gewesen.
Winzigste Spannungen muss er messen im gewaltigen elektrischen Umgebungsrauschen. Geduld ist gefordert und jede Menge technische Erfahrung, die der Psychiater sich erst mühsam aneignen muss. Nach diesem ersten Schritt versucht er,
es ohne solche Bohrlöcher oder ähnliche Dinge zu machen, also durch den Schädel hindurch die elektrische Aktivität zuverlässig ableiten zu können.
Nur erfassen die Elektroden außen an der Schädeldecke die Signale wie durch eine Lärmschutzwand geschwächt. Über Jahre hinweg experimentiert der Einzelkämpfer, verzweifelt immer wieder, bricht ab und beginnt wieder neu.
Psychische Energie ist die große Aufgabe. Ist die mir speziell gestellte Aufgabe. Natürlich daneben noch so viel zu tun auf anderem Gebiet, auf das mir das Ordinariat der Psychiatrie nicht entgeht, denn damit ist ja für mich die Arbeitsmöglichkeit in meinem Sinne verbunden.
Notiert er 1910, kurz vor seiner Heirat, denn als Ordinarius, als Professor, hätte er größere Forschungsfreiheit. Im Ersten Weltkrieg dient Berger an der Westfront als beratender Psychiater und Neurologe und leitet die Nervenabteilung des Lazaretts von Sedan. Die entsetzliche Menge von Schädelverletzungen im menschenverachtenden Stellungskrieg böte Experimentiermöglichkeiten, aber er schreckt zurück.
Bleibe bei deinen Rindenmessungen, keine Experimente am Menschen. Weiche von mir, Satan.
Protegiert und von der Politik unterstützt, avanciert Berger nach dem Krieg in der Weimarer Republik zum ordentlichen Professor und neuen Klinikchef in Jena. Konservativ, korrekt, überpünktlich. Und wieder sucht er die Hirnsignale, einsam und verschlossen, denn
das ist nicht unbedingt das, womit sich ein Psychiater in Deutschland in den 20er Jahren beschäftigt. Das mag ein Grund gewesen sein, dass Berger relativ isoliert und alleine seine Forschung gemacht hat.
Hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Dann sieht er sie im Juli 1924. Erste noch zu schwache Signale aus dem Gehirn. Hoffnungsfroh notiert er:
Möge es mir gelingen, den schon seit über 20 Jahren gehegten Plan zu verwirklichen. Und so eben doch eine Art von Hirnspiegel, das Elektroenzephalogramm, zu schaffen.
Doch die Karriere, er wird Rektor der Universität, und Krankheit unterbrechen die Arbeit. Erst im April 1929 jubelt er.
Soeben glänzende Elektroenzephalogramme aufgenommen. Ich danke dir, mein Gott.
Und wenige Tage später schickt Berger die erste von 14 Arbeiten über das Elektroenzephalogramm des Menschen zur Publikation.
Das EEG ist nun in aller Hände.
Und es zeigt, was er zeigen wollte. Verschiedene psychische Zustände der Großhirnrinde produzieren in der Zickzackkurve unterschiedlich lange und kurze Wellenformen. Aber jede Antwort stellt den Forscher vor neue Fragen. Zum Beispiel:
Die Untersuchung der Einwirkung von Medikamenten und Genussmitteln auf das Elektroenzephalogramm.
Die weit wichtigere Rolle aber spielt das EEG in der Diagnose, auch heute noch.
Das EEG ermöglicht uns, bei einer Reihe von Krankheitsbildern zu schauen, inwieweit dort über Veränderungen, also pathologische Hirnstromkurven, die Diagnose gestellt werden kann. Und insofern ist das EEG für den Neurologen ganz sicher das, was das EKG für den Kardiologen ist.
Der Kölner Neurologe Gerion Fink.
Das bekannteste Beispiel dafür ist die Epilepsie. Aber auch bei vielen anderen neurologischen Erkrankungen kommt es zu entsprechenden pathologischen Veränderungen des EEGs. Und es gilt genauso auch für psychiatrische Erkrankungsbilder.
Bis hin zur Diagnose des sogenannten Hirntods. Und Bergers Telepathie? Er glaubte bis zuletzt daran. Aber sogar unsere modernsten Messverfahren sind Lichtjahre davon entfernt, auch nur Gedanken zu lesen. 1930 jedoch wittert die Presse Sensationelles nach Bergers erster Publikation, seine Kollegen staunen anerkennend. Den weltweiten Durchbruch bewirkt aber erst der englische Nobelpreisträger Edgar Edwin. Bei einem Vortrag 1934 erscheint er mit verkabeltem Kopf und zeichnet live vor Publikum sein EEG auf.
Bei offenen Augen gab es eine unregelmäßige Linie. Bei geschlossenen zeigte sich eine regelmäßige Reihe großer Wellen. Dann die Überraschung. Die Versuchsperson sollte mit geschlossenen Augen Kopf rechnen. Solange sie nachdachte, fehlten die Wellen wie bei offenen Augen. Als die Aufgabe gelöst war, kamen die Wellen wieder.
Die nun um die Welt wandern. Jeder will Adrians EEG ausprobieren. Adrians EEG? Fragt Berger entgeistert und notiert erleichtert.
Aus Cambridge einen prächtigen Brief von Adrian erhalten, in dem er sich entschuldigt, dass er fälschlich in den englischen Tageszeitungen als Entdecker meines EEG, dieser klassischen Untersuchungen, gefeiert wurde. Er verspricht Berichtigung.
Und Berger erntet verdienten Ruhm.
Er hat dann im Laufe von 10 bis 15 Jahren alle wichtigen EEG-Muster beschrieben, die wir heute kennen, wo das EEG uns hilft und nützt, beschrieben. Also eine fundamentale Leistung vollbracht.
Hans Berger wird sogar für den Nobelpreis vorgeschlagen, aber ohne echte Chance. Es ist die Zeit, in der die Nazis an die Macht kommen, ihre Rassenpolitik durchsetzen und Hitler seine Eroberungs- und Vernichtungspolitik vorbereitet. Und Berger? Er passt sich an, wird förderndes Mitglied der SS, erkauft sich mit einem finanziellen Beitrag Freiraum und...
Er scheint ein relativ überzeugter Rassenhygieniker gewesen zu sein und auch ein Vertreter der Umsetzung dieses Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Die meisten Krankheiten, die nach diesem Gesetz von 1933 zur Zwangssterilisation führten, waren psychiatrische Erkrankungen. Deshalb ist es nicht so verwunderlich, dass er selbst als Psychiater an einem Gericht tätig war.
Als Beisitzer am Erbgesundheitsobergericht in Jena. Der Berufungsinstanz für die Erbgesundheitsgerichte, die Zwangssterilisationen anordnen. Jena war eine Hochburg des Nazi-Rassenwahns. Der Düsseldorfer Medizinhistoriker Heiner Fangerau.
Er hing der Idee an, dass beispielsweise eine erbliche Epilepsie präventiv dadurch bekämpft werden könnte, dass man die Träger dieser Erkrankung sterilisiert, auch gegen ihren Willen. Das macht ihn aber nicht automatisch zu einem Nationalsozialisten. Die eugenische Bewegung war ein Phänomen der westlichen Industriegesellschaften. Für Deutschland besonders ist, dass diese Eugenik eigentlich die Keimzelle dann später auch des Holocaustes ist.
Und der Euthanasieaktion T4, bei der zwischen 1940 und 1945 70.000 Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen ermordet wurden.
Nach heutigem Wissensstand hat er an den Ermordungen psychisch Kranker in den Jahren 39, 40 nicht teilgenommen.
Sein Nachfolger aber sehr wohl. Überzeugter Rassenhygieniker blieb Berger auch nach seiner Pensionierung 1938. Das zeigt seine Antwort auf eine entsprechende Anfrage.
Ich bin sehr gerne bereit, wieder als Beisitzer beim Erbgesundheitsobergericht in Jena mitzuwirken.
Doch dazu kommt es nicht mehr. Sehr krank nimmt sich Hans Berger 1941 mitten im Krieg in einem Anfall tiefer Depression mit 68 Jahren das Leben in der Jenaer Klinik, wo er zum ersten Mal die Zickzackkurve eines EEGs aufzeichnete.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an Hans Berger, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.